Podcast der Salzburger Landeskliniken.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen beim Podcast-Kanal der Salzburger Landeskliniken. Mein Name ist Wolfgang Fürweger. Wir haben in dieser Folge eine Krankheit oder genauer gesagt ein Syndrom zum Thema, das man mit Fug und Recht als Volkskrankheit bezeichnen kann. Es geht um das sogenannte metabolische Syndrom. Und dazu habe ich heute den Experten zu diesem Thema am Uniklinikum Salzburg bei mir zu Gast, Professor Elmar Aigner, Vorstand der Universitätsklinik für Innere Medizin 1. Herr Professor Aigner, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch nehmen.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Es freut mich sehr, Ihnen, liebe Zuhörer, dieses für mich sehr spannende Thema heute näher bringen zu dürfen.
Herr Professor Aigner, Ihre Klinik ist zuständig für Erkrankungen in den Bereichen Gastroenterologie, also Magen-Darm-Trakt, Hepatologie, also Leber und Galle, Nephrologie, also Nieren, Stoffwechsel und Diabetes, also Zuckerkrankheit. Wenn man sich so diese Felder vor Augen führt, dann hat wohl das metabolische Syndrom etwas mit Stoffwechsel, Ernährung und inneren Organen zu tun. Ich habe mich natürlich ein bisschen auf das Gespräch vorbereitet und gelesen, dass man im Zusammenhang mit dem metabolischen Syndrom auch vom tödlichen Quartett spricht. Vielleicht können Sie uns anfangs kurz erklären, was genau ein metabolisches Syndrom ist und warum es so gefährlich ist.
Das ist eine sehr spannende Frage. Das metabolische Syndrom ist tatsächlich ein Begriff, der schon seit ca. 40 bis 45 Jahren durch die medizinische Literatur geistert und noch immer nicht klar definiert ist. Und man spricht aus medizinischer, physiologischer Sicht von dem Themenkomplex, der sich um Übergewicht und Adipositas herum gruppiert. Das heißt, wir sprechen von Folgeerscheinungen, die im Stoffwechsel und dann auch in Organen aufgrund dieses typischerweise Übergewicht und Fehlernährung auftreten. Wir sprechen zusätzlich von Hypertonie, also Bluthochdruck, die damit verbunden ist, Fettstoffwechselstörung, das heißt damit verbunden Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Atherosklerose, die klassische Gefäßverkalkung ist es, dann eben Zuckerkrankheit, eine Störung im Zuckerhaushalt, in dem wie unsere Nahrung verstoffwechselt werden kann und in der Folge davon auch die häufigsten Nierenerkrankungen sind damit verbunden. Das heißt, wir sprechen von einer sehr breiten und viele Organe auch betreffenden Erkrankung oder eben Syndrom, was immer heißt, es sind verschiedene Komponenten damit involviert.
Darf ich nur ganz kurz nachhaken? Sie haben gesagt, Übergewicht. Und Sie haben vom krankhaften Übergewicht gesprochen. Vielleicht können wir mal ganz kurz nur erklären, wo denn die Medizin die Grenzen zieht und warum diese Grenzen so wichtig sind.
Die klassischen Grenzen für Übergewicht werden gezogen nach dem Body Mass Index. Body Mass Index ist nur ein sehr grobes Maß dafür, was tatsächlich an Gewicht normal ist. Und der Body Mass Index, das bedeutet, man setzt das die Körpergröße mit dem Körpergewicht in Verhältnis. Und dieses Verhältnis ist bei einem Body Mass Index von bis zu 25 als normal zu sehen und bis zu 30, sprich zwischen 25 und 30 spricht man von Übergewicht und über 30 jeweils wieder in Fünferstufen sind die verschiedenen Stufen von Adipositas, also die klassische Fettleibigkeit.
Also Adipositas quasi auch krankhaftes Übergewicht genannt. Ich habe gehört, man spricht mittlerweile fast schon von einer Epidemie oder Pandemie im westlichen Bereich der Adipositas, ist das genau so?
Das ist tatsächlich so. Also es sind 20% auch in Salzburg hier von Adipositas betroffen. Also sie haben eine BMI im Alter von ca. 50 Jahren über 30. Das heißt, wir sprechen tatsächlich von einer Epidemie. Das ist eine klassische Volkskrankheit und hängt zusammen mit unserem Lebensstil. Das hat sich entwickelt und wir haben jetzt mit den entsprechenden Folgeerscheinungen zu tun.
Wenn Sie sagen, hat sich entwickelt mit dem Lebensstil, jetzt kennen wir alle das, ich esse eh nicht viel, ich brauche nur vorbeischauen und plötzlich nehme ich schon zu, wenn ich an einer Sachertorte vorbeigehe oder ich trinke eh nicht viel und ich gehe nur einmal an einem Lokal vorbei und habe schon ein halbes Kilo zugenommen. Was sind denn, Hand aufs Herz, sagen wir ehrlich zu uns selbst, die wirklichen Ursachen für dieses krankhafte Übergewicht und für das metabolisches Syndrom?
Also Lebensstil spielt eine zentrale Rolle. Ohne Lebensstil hätte sich das Ganze nicht entwickelt. Man hat sehr schön gesehen, dass mit der Verdichtung der Kalorien in unserer Nahrung in den 60er, 70er Jahren, in den Folgejahren danach auch die Gewichtsproblematik zugenommen hat. Das hat angefangen klassischerweise in Amerika, aber das war eine Entwicklung der Lebensmittelindustrie. Und diese Entwicklung der Lebensmittelindustrie hatte zur Folge, dass eigentlich mit dem guten Ziel, Hungerproblematik zu bekämpfen, Kalorienverdichtung herbeizuführen, hat dazu geführt, dass gut schmeckendes Essen mit hoher Kaloriendichte erzeugt worden ist. Und unsere Gene sind aber nicht darauf vorbereitet. Das heißt, es spielt auch neben diesem ganzen Lebensstil natürlich eine genetische Grundlage eine wichtige Rolle. Mhm. Und ohne diese genetische Grundlage entwickelt man es auch nicht. Wir kennen alle diese Leute, die sagen, ich kann essen, was ich will, ich nehme kein Gramm zu. Das ist die andere Seite dieses Spektrums.
Aber wenn Sie sagen, also von Kalorienverdichtung sprechen wir hauptsächlich von vorgefertigten Produkten, also heute würde man sagen Convenience Food, und nicht so sehr von selbst zubereiteten Dingen.
Genau, also klassisch hat sich in dieser Zeit die Verdichtung der Kohlenhydrate, die wir konsumieren, entwickeln. Man ist fast sehr gut zusammen, das ist die Problematik von Fastfood. Fastfood ist sehr hohe Fettdichte und auch qualitativ schlechtes Fett und hohe Dichte an schnell verwertbaren Kohlenhydraten. Und diese schnell verwertbaren Kohlenhydrate sind wahrscheinlich die Hauptursache dafür, dass der Körper nach Nahrungsaufnahme mit einem schnellen Absinken vom Insulinspiegel wieder Hungergefühl entwickelt und wieder mit mehr Nahrungsaufnahme reagiert. Und das Ganze gut schmackhaft gemacht hat dazu geführt, dass wir eigentlich eine Entwicklung haben, die wir nicht mehr wirklich im Griff haben.
Und kann man sagen, was, wie Sie gesagt haben, Lebensstil, also welche Einflüsse haben Bewegung, Stress, Alltagsbedürfnisse oder Alltagsgewohnheiten auf dieses krankhafte Übergewicht?
Ganz ein wichtiger Punkt ist, nicht nur aufs Essen zu reduzieren. Lebensstil hat klassischerweise drei Komponenten, von denen wir sprechen. Und die erste ist, wie esse ich und wie ernähre ich mich? Bewegung, also das ist im Unterstrich Kalorienverbrauch, ist extrem wichtig. Die Qualität unserer Muskulatur und wie viel in der Muskulatur verbrannt werden kann, ist einfach die Ausgabenseite des ganzen Spiels. Und das Zweite ist eigentlich, spielt auch in der Therapie eine wichtige Rolle, es sind eigentlich Verhaltensmaßnahmen, Verhaltenstherapie, Gewohnheiten, die einem nicht auffallen, auch wenn man auch ohne Hunger vielleicht im Stress klassischerweise versucht, sich zu belohnen und in irgendwelche Süßigkeitenboxen greift. Zucker im Kaffee, der nicht notwendig ist, aber Gewohnheiten. Das heißt, hier sprechen wir von Verhaltensmustern, die eine sehr große Wirkung haben können. Und insofern drei Bereiche von Lebensstil. Auch Schlafmuster gehört da dazu.
Und in Wirklichkeit, wenn man es auf den Punkt bringt, wenn Sie jetzt sagen, Kleinigkeiten, also der Griff in die Keksdose, der Kaffee mit Zucker, nichts davon ist ja an sich per se das Symptom, aber oder die Ursache, aber die Summe macht es aus.
Kann man das so sagen? Macht das aus. Und die Summe ist typischerweise auch mit sitzender Zeit verbunden. Wir alle haben uns in Jobs entwickelt, die mehr und mehr mit Sitzen verbunden sind und arbeiten selten körperlich. Das heißt, es ist ein Gesamtbild, das das Problem ist, und dieses Gesamtbild wird häufig zusammengefasst mit diesem westlichen Lebensstil. Und dieser westliche Lebensstil hat diese sehr vielen Komponenten. Und es ist auch bei jedem Patienten, bei jedem Menschen in unserer Bevölkerung unterschiedlich ausgeprägt und führt nicht deshalb auch eine Gewohnheit reproduzierbar zum gleichen Ergebnis bei unterschiedlichen Menschen.
Jetzt haben Sie vorher gesagt, wir wissen, dass in Salzburg 20% der Bevölkerung von Adipositas, also von krankhaftem Übergewicht, betroffen ist. Warum wissen wir denn das so genau in Salzburg?
In Salzburg haben wir den Vorteil, dass tatsächlich vor jetzt mehr als 10 Jahren eine Studie initiiert worden ist. Die Studie ist initiiert worden hier in der Universitätsklinik in Salzburg von Professor Paul Weber als Hauptinitiator. Das ist mein Vorgänger als Klinikvorstand gewesen und der hat das damals initiiert, dass tatsächlich populationsbasiert, das heißt bevölkerungsbasiert, die Salzburger Bevölkerung untersucht wird und vor allem hier die Stoffwechselgesundheit der Salzburger Bevölkerung mit einem besonderen Augenmerk untersucht wird. Und dadurch, das sind 10.000 Salzburger aus der Umgebung der Stadt Salzburg im Laufe von circa 7 Jahren dann untersucht worden. Und von dem her wissen wir ziemlich genau, wie tatsächlich in dieser Zeit die Salzburger Bevölkerung auch stoffwechselmäßig gesund oder krank war.
Sind wir gesünder in Salzburg als die Wiener?
Es ist tatsächlich in Österreich in vielen dieser Erkrankungen gewisser Gradient auch vorhanden. Aber das ist ein klassisches Ost-West-Gefälle in Bezug auf Krankheit. Also die Tiroler sind meistens die gesündesten. Das scheint tatsächlich mit Bewegung und Bergen und Begeisterung für draußen auch zu tun zu haben. In Salzburg sind wir da eher nahe am östlichen österreichischen Rand.
Also keine Musterschülerinnen und Musterschüler. Ja, da müssen wir noch arbeiten daran. Jetzt haben wir mal ein bisschen abgesteckt, was denn die Ursachen des metabolischen Syndroms sind und warum es so gefährlich ist, also für alle möglichen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen der inneren Organe, deren es sehr viele gibt. Vor kurzem habe ich einen Vortrag von Ihnen gehört, da haben Sie gesagt, es gibt in diesem Bereich Game Changer. Was haben Sie damit gemeint?
Game Changer ist eine sehr schöne Zusammenfassung dessen, was zurzeit passiert im Bereich des metabolischen Syndroms, nämlich dass tatsächlich Medikamente auf den Markt kommen, die in den letzten 10 Jahren entwickelt wurden und die, so wie es derzeit aussieht, extrem effektiv tatsächlich das Problem relativ nahe bei der Wurzel angreifen können.
Jetzt hat jeder von uns die Abnehmspritze Ozempic, die eigentlich nicht gegen das Abnehmen entwickelt worden ist, aber trotzdem hilft. Meinen Sie sowas?
Genau. Ozempic ist das Erste, das wirklich breitenwirksam in unser Bewusstsein gedrungen ist. Tatsächlich handelt es sich hier um eine ganze Gruppe von Medikamenten, die die Wirkung von Hormonen, die eigentlich im Darmbereich entstehen und ausgeschüttet werden, nachahmt. Und diese Hormone wirken einerseits auf unseren Magen-Darm-Trakt und bewirken hier ein schnelleres Sättigungsgefühl, eine verlangsamte Magenentleerung, aber wirken erstaunlicherweise auch sehr gut in unserem Gehirn und verändern hier unser Hungergefühl, unser Sättigungsgefühl. Und diese Wirkung ist tatsächlich, kann man deshalb auch sagen, relativ nahe an der Wurzel des Problems, weil es wirklich unsere Suchtproblematik, unser Belohnungsverhalten angreift. Man sieht auch, es sind jetzt auch Studien herausgekommen, dass die gleichen Spritzen, die gleiche Wirkung, auch bei Alkoholkranken wirkt. Also auch Leute, die tatsächlich Alkoholprobleme haben, werden hier, haben weniger Spitalsaufenthalte, wenn diese Spritzen gegeben werden. Das heißt, und das ist nur erklärbar über eine sehr, sehr zentrale, also im Gehirn, eine Wirkung im Gehirn.
Jetzt hilft Ozempic und andere Dinge, die Ozempic nahe kommen, zum Abnehmen und schränkt das Hungergefühl ein. Aber das würde nichts gegen Leberschaden, Nierenerkrankungen, Magen-Darm-Probleme helfen. Gibt es da auch Dinge, die sich ändern gerade?
Das wirkt sehr wohl gegen Lebererkrankungen und auch Nierenerkrankungen darüber, dass das Hauptschuldige immer der Überschuss an Kalorien ist und das Gewicht. Und wenn ich Gewichtsreduktion schaffe, dann werden über längere Sicht auch die Folgeschäden von zu viel Gewicht weniger. Und das ist Bluthochdruck, das ist die Fettstoffwechselstörung, hohes Cholesterin, das ist die Fettleber, die dann auch weniger wird und damit habe ich ein niedriges
Risiko. Also
nicht-alkoholische Fettlebererkrankung und habe ein niedrigeres Risiko, eine Leberzirrhose zu entwickeln. Und was man auch vermuten kann, Übergewicht und zu viel an Kalorien hat auch eine hohe Neigung oder spielt eine gewisse Rolle in der Entstehung von Krebsarten und man vermutet und man geht davon aus, dass diese Spritzen in der Bevölkerung auch hier Auswirkungen haben werden. Das wissen wir noch nicht, dazu braucht es Langzeitstudien, aber alles andere wäre eine Überraschung.
Vielleicht ein ganz kurzer Einschub, es wird ja bei uns in einem Labor auch geforscht, die Auswirkungen von Zucker, Kohlenhydrate auf die Entwicklung von Krebszellen, auf die Ernährung von Krebszellen, weil auch die haben einen Stoffwechsel. Das passt insofern wieder sehr gut zusammen. Sie haben bei diesem Vortrag, den ich vorher angesprochen habe, auch gesagt, das alles macht was mit unserem Versorgungssystem in Salzburg. Vielleicht können Sie ganz kurz erklären, was Sie damit gemeint haben.
Das ist insofern ein besonders wichtiger Punkt, dass wir jetzt diese Medikamente vor uns haben, die tatsächlich Volksgesundheit im Idealfall positiv beeinflussen können. Das hatten wir bisher kaum. Wir haben Diabetes behandelt, mehr oder weniger, Einstellung von Zucker, aber mit oft überschaubarem Erfolg tatsächlich die schweren Folgeschäden hintan zu halten. Wobei auch hier im Laufe der Jahre sehr große Fortschritte erzielt worden sind. Aber wir haben jetzt eine neue Möglichkeit. Und diese neue Möglichkeit generiert berechtigte Ansprüche in unserer Salzburger Bevölkerung, in jeder Bevölkerung in der westlichen Welt. Und das Problem ist, dass gerade solche Medikamente am Anfang ein Spezialwissen brauchen und Erfahrung. Und diese und sehr teuer sind. Das heißt, diese Kombination aus wenig Erfahrung und hoher Preis, wir haben die Möglichkeit nicht, die Leute zu behandeln, die es tatsächlich bräuchten. Das heißt, wir werden in Zukunft, und das sehe ich als Aufgabe für die erste Medizin, die in diesem Bereich federführend ist und den größten Teil der Erfahrung auch mitbringen wird, auch in den nächsten Jahren, wir brauchen eine sehr eng abgestimmte Zusammenarbeit mit dem niedergelassenen Bereich. Dort müssen die Patienten behandelt werden, beim Hausarzt, beim niedergelassenen Internisten. Aber die Erfahrung und das Wissen über diese Medikamente, Nebenwirkungen, Einsatzbereiche, die werden aus dem Universitätsklinikum kommen müssen.
Das heißt, Sie sehen also als Ihren Job, dass Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen hier in der Uniklinik für Ihre Medizin 1 den Hausärztinnen und den Fachärztinnen in Salzburg auch die Neuigkeiten weitergeben, sozusagen.
Absolut, das sehe ich absolut als Aufgabe. Wir brauchen das, wir brauchen hier eine enge Zusammenarbeit, um tatsächlich eine Wirksamkeit in der Bevölkerung auch zu erreichen. Und die beste Wirksamkeit für diese, ich nenne es jetzt Volksgesundheit, als Gegensatz zu Volkskrankheiten, erreichen wir darüber, wenn im Idealfall die Hausärzte direkt im Boot sind, niedergelassene Internisten oder auch das Wissen um diese Zusammenhänge in der Bevölkerung selber vorhanden sind.
Sie haben eben jetzt gerade sehr schön erwähnt über die neuen wirksamen Medikamente und wie die eigentlich das medizinische Geschehen zum Besseren ändern können. Jetzt sind wir natürlich alles nur Menschen und eigentlich würden wir es ja natürlich toller finden, wenn wir gesund sind, ohne dass wir Medikamente nehmen müssen. So, jetzt wissen wir, bei einem gewissen Alter nimmt fast jeder Medikamente. Und Fragen, die ich immer wieder diskutiere, auch in meinem persönlichen Umfeld, jetzt um es auf den Punkt zu bringen, ist es der Leber eigentlich egal, ob sie mit Medikament oder ohne Medikament gut funktioniert? Oder ist es meinem Körper egal, ob ich jetzt einen Blutdrucksenker nehmen muss oder ob ich den nicht nehmen muss? Hauptsache der Blutdruck passt?
Grundsätzlich ist natürlich, wenn ich für den Blutdruck etwas nehmen muss, ist es besser, ich habe einen niedrigen Blutdruck als einen hohen Blutdruck. Das Problem ist, ich habe das ursächliche Problem, warum habe ich einen hohen Blutdruck entwickelt, habe ich noch nicht behandelt. Das entwickelt man tatsächlich nur, wenn man das Gewicht reduziert und im Idealfall Lebensstil ändert. Und das ist das, wo diese neuen Medikamente eben eine Stufe weiter bei der Ursache tatsächlich ansetzen. Wir sind aktuell natürlich nur typischerweise in der Behandlung von Folgeschäden, wie zum Beispiel Blutdruck, Fettstoffwechselstörungen. Wir behandeln das hohe Cholesterin mit cholesterinsenkenden Medikamenten, wo inzwischen großartige Medikamente verfügbar sind. Das Ideale ist ein gesunder Lebensstil und mit diesem gesunden Lebensstil tatsächlich auch Normalgewicht und Gesundheit und Fitness zu erreichen. Das ist immer das Vernünftigste, das ist immer das Beste. Aber wenn man sagt, was ist das nächstbessere, dann ist es mit Sicherheit ein Medikament, das relativ zentral unser Suchtproblem, unser Verhaltensproblem tatsächlich löst und damit auch die Folgeerscheinungen.
Aber das sollte man vermutlich nicht 30 Jahre lang nehmen, jeden zweiten Tag, sondern man sollte vermutlich sein Leben in den Griff kriegen?
Das wissen wir noch nicht. Ich stimme Ihnen völlig zu. Das Beste ist immer ein gesunder Lebensstil. Der beruht darauf, dass man eben sich richtig ernährt, körperliche Bewegung betreibt und auch die richtigen Verhaltensmuster erlernt. Und was diese Medikamente auf lange Sicht machen, können wir leider noch nicht sagen. Insofern fehlt uns hier die Erfahrung. Wir sind hier am Anfang, wir sprechen von Erfahrung seit dem Studienbeginn von ungefähr 5 bis 10 Jahren, wo die ersten Studien bei wenigen Patienten begonnen haben. Also wir haben hier eine sehr, sehr wenig Langzeitdaten. Das fehlt uns sicher noch und reicht noch nicht aus.
Alles, was wir jetzt gesprochen haben, metabolisches Syndrom, verbindet man ja vor dem geistigen Auge mit Menschen ab einem gewissen Alter. Also 50 plus würde ich jetzt einmal so sagen. Reicht es, wenn man sich in dem Alter um diese Dinge Gedanken macht? Also wenn man jung ist, dann verzeiht der Körper ja sehr viel. Oder wann sollte man anfangen, sich über dieses Thema Gedanken zu machen?
Grundsätzlich sprechen wir hier tatsächlich von sehr häufig familiären Problemen. Das heißt, es sind Verhaltensmuster und auch Genetik, die ja beide typischerweise in der Familie dann vererbt und erlernt werden. Das heißt, viele Grundsteine werden ja tatsächlich schon in der Kindheit gelegt. Und wir reden hier dann von familiären Fragen, die eigentlich auch zu lösen sind. Und hier sollte auch idealerweise schon natürlich das Erlernen von Gesundheit beginnen. Der Körper verzeiht nur am Anfang sehr viel, wie Sie richtig sagen. Das ist, man kann einem 20-jährigen, 30-jährigen Körper ganz was anderes zumuten, ohne dass unmittelbar Schaden entsteht oder dass da auch Schaden wieder rückgängig gemacht wird, als einem 50, 60, 70-jährigen. So ähnlich wie, aber viele Folgen, also scheinen tatsächlich so zu sein, dass vor allem das Alter ab 50 eine besondere Rolle spielt, um Folgeschäden tatsächlich auch hintanhalten zu können.
Das ist eigentlich so ähnlich wie beim Vorsorgen im finanziellen Mangel, sollte schon früh genug beginnen, damit man dann, wenn man es braucht, alles hat. Sehr geehrter Herr Professor Aigner, ich danke Ihnen an dieser Stelle für das unglaublich interessante Gespräch und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich, dass Sie wieder dabei waren beim Podcast-Kanal der Salzburger Landeskliniken. Wir haben noch viele weitere interessante Themen aus den Bereichen Gesundheitswissen, Neonatologie, Arbeitsplatz Krankenhaus sowie Medizin und Forschung für Sie. Hören Sie einfach rein, es zahlt sich sicher aus. Sie finden uns auf allen gängigen Kanälen und natürlich auch auf unserer Homepage www.salg.at. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Alles Gute, Ihr Wolfgang Fürweger.